Herzlich willkommen. Ja, haben Sie sich eigentlich jemals gefragt, warum Sie sich manchmal in Beziehungen wiederfinden, die sich anfühlen wie ein Film, den Sie schon mal gesehen haben?
Und bei dem man das Ende schon kennt und es einem trotzdem nicht gefällt.
Ganz genau. Und das Ende gefällt Ihnen wieder nicht. Heute ist unsere Mission, sozusagen den unsichtbaren Architekten hinter diesen wiederkehrenden Dramen zu entlarven. Dafür haben wir zwei Dokumente von Ihnen bekommen, die sich mit einer wirklich faszinierenden psychologischen Theorie beschäftigen.
Es geht um das Konzept der projektiven Identifizierung. Ein ziemlicher Zungenbrecher, aber keine Sorge, wir packen das aus. Eine Ihrer Quellen gibt dem Ganzen auch einen viel griffigeren Namen: DRBS. Und damit fassen wir eigentlich schon die zentrale, vielleicht etwas unbequeme Frage für heute zusammen.
Die wäre:
Wie kommt es, dass wir nicht nur passiv in unglückliche Situationen geraten, sondern sie aktiv, wenn auch unbewusst, selbst herbeiführen? Ihre Quellen, die legen ja nahe, dass es kein Zufall, gar nicht, sondern ein wirklich tief verwurzelter Mechanismus, der aus etwas entsteht, das Sie misslungene Mentalisierung nennen.
Also die hohe Kunst, unbewusst unglücklich zu sein?
Sozusagen. Und vor allem geht es darum, wie wir die Baupläne für dieses selbstgebaute Gefängnis vielleicht umschreiben können.
Okay, also dieser Begriff projektive Identifizierung, der klingt ja erstmal wie aus einem Psychoanalyse-Lehrbuch für Fortgeschritten. Brechen wir das doch mal ganz praktisch runter.
Gerne. Der erste Text beschreibt das sehr bildhaft an einem Gefühl, das wir alle kennen. Wut. Stellen Sie sich vor, Sie fühlen einen unerträglichen Ärger, der Sie sich wie einen schlechten, einen hässlichen Menschen fühlen lässt. Das will man natürlich loswerden. Genau. Und hier beginnt der erste Akt dieses unbewussten Theaters. Die Projektion. Das ist der Teil, den viele vielleicht schon mal gehört haben. Anstatt den Ärger in mir selbst zu spüren, verlagere ich ihn nach außen. Ich rede mir also ein, nicht ich bin der Wütende, sondern mein Gegenüber ist grundlos wütend auf mich.
Exakt.
Das allein ist schon eine enorme Entlastung, weil es mein positives Selbstbild schützt. Ich bin ja der Friedliche.
Aber hier wird es erst richtig perfide und das ist der Punkt, der, glaube ich, über eine simple Projektion hinausgeht. Jetzt kommt nämlich die Identifikation ins Spiel. Das ist ja der Moment, in dem aus meiner reinen Fehlinterpretation eine gemeinsam gestaltete Realität wird. Wie funktioniert das denn?
Das ist der entscheidende zweite Akt. Ich sende unbewusst winzige Signale aus. Ein Blick, ein Tonfall, vielleicht eine bestimmte Wortwahl, die mein Gegenüber dazu einladen, sich tatsächlich ärgerlich zu fühlen.
Ah, okay.
Und wenn die andere Person vielleicht gerade einen schlechten Tag hatte oder für dieses Gefühl empfänglich ist, nimmt sie diese Einladung an. Sie identifiziert sich mit der Rolle, die ich ihr zugeschrieben habe und fängt an, sich gereizt zu verhalten.
Station mehr. Der andere ist ja jetzt wirklich wütend auf mich. Exakt. Und das Ergebnis ist ein scheinbar logischer Kreislauf. Jetzt darf ich zu Recht wütend sein, denn der andere behandelt mich ja schlecht. Ich kann mich als Opfer fühlen, mein Selbstbild als friedliebender Mensch bleibt intakt und die unerträgliche Wut in mir hat eine legitime Adresse im Außen gefunden. Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung.
Genau das.
Und genau diesen Teufelskreis nennt die Quelle DRIPS. Das steht für dysfunktionaler, repetitiver Beziehungs- und Interaktionsstereotyp, DRIPS. Das klingt ja fast wie das englische Wort für Kleinigkeiten oder Tröpfchen.
Ja, der Name ist vielleicht unscheinbar, aber er beschreibt einen Mechanismus mit enormer Kraft. Ein sehr eindrückliches Beispiel in Ihrem Text ist die Frau P. Ihr zentrales Bedürfnis ist Geborgenheit, ihre größte Angst das Alleinsein.
Okay. Und sie hat als Kind eine Überlebensregel gelernt, die lautet: Nur wenn ich immer lieb, brav und anhänglich bin, werde ich nicht verstoßen. Das ist ja furchtbar. Diese Regel zwingt sie ja dazu, jeden Anflug von eigener Wut oder das Setzen von Grenzen sofort zu unterdrücken. Denn das würde ja bedeuten, nicht mehr lieb zu sein.
Richtig. Und was passiert dann mit dieser unterdrückten Wut?
Sie projiziert sie. Genau. Sie sucht sich unbewusst Partner, die sie schlecht behandeln, und provoziert dieses Verhalten sogar, indem sie übermäßig anhänglich und passiv ist. So kann sie am Ende sagen: Siehst du, ich bin das schwache Opfer und die Welt, insbesondere Männer, sind verletzend. Ihr DRBS bestätigt also immer wieder ihre tiefste Überzeugung und gleichzeitig ihre Überlebensregel.
Paradox, oder? Sie will Nähe, aber ihre Strategie sorgt dafür, dass sie immer wieder verletzt und verlassen wird. Die Quelle lädt uns ja sogar zu einer kleinen Übung ein, um einen möglichen eigenen DRBS zu erkennen. Man soll sich fragen, in welchen Situationen habe ich mich in den letzten Jahren wiederholt, schlecht, ungerecht behandelt oder im Stich gelassen gefühlt? Ja, das Muster darin könnte ein Hinweis sein. Das ist der erste Schritt. Die Erkenntnis, dass es ein wiederkehrendes Muster gibt und nicht nur eine Reihe unglücklicher Zufälle ist.
Okay, das ist eine ziemlich düstere Diagnose. Man baut sich quasi sein eigenes Beziehungsgefängnis und gibt dem anderen den Schlüssel in die Hand, damit man sich über die Gefangenschaft beschweren kann.
Das ist ein gutes Bild, ja? Die entscheidende Frage ist ja nun, gibt es einen Ausweg? Und genau da wird Ihr zweites Dokument so interessant, denn es liefert quasi den Werkzeugkasten für den Ausbruch.
Absolut. Der Text stellt zwei therapeutische Gesprächstechniken gegenüber, die aufeinander aufbauen. Die erste heißt Emotion Tracking.
Emotion Tracking? Hier geht es darum, sie erst einmal ganz nah an das Gefühl heranzuführen. Der Therapeut spiegelt das Gefühl und seinen Auslöser. Zum Beispiel mit dem Satz, ich sehe, wie traurig es sie macht, wenn sie daran denken, dass sie die ganze Woche wieder allein sein werden.
Ah, okay.
Ziel ist es, das Gefühl wirklich tief zu erleben, ohne es sofort zu analysieren oder wegzudrücken.
Emotion Tracking ist also quasi der Tauchgang zum Gefühl, Kopf voran, tief rein, um zu sehen, was da unten wirklich ist, auch wenn es dunkel und ungemütlich ist. Man bleibt voll und ganz im Fühlen. Eine perfekte Metapher. Man muss erst einmal wissen, was man da unten findet, bevor man es an die Oberfläche bringen kann. Und genau das ist der Job der zweiten Technik. Die mentalisierungsfördernde Gesprächsführung.
Okay. Sie beginnt beim Gefühl und führt dann gezielt zur Reflexion und zum Verstehen.
Das wäre dann also der Moment, in dem man wieder an der Oberfläche ist, die Taucherbrille abnimmt und darüber nachdenkt, was man da eigentlich gesehen hat und warum es da war.
Ganz genau. Hier werden gezielt Fragen gestellt, die unseren präfrontalen Kortex aktivieren, also unser logisches, planendes Gehirn. Man kann sich das vorstellen wie eine Wippe.
Eine Wippe?
Ja. Auf der einen Seite sitzt das limbische System, unser emotionaler Autopilot, der auf Gefahr mit Kampf oder Flucht reagiert. Auf der anderen Seite der präfrontale Kortex, unser überlegte Pilot, der die Landkarte lesen und einen Kurs planen kann.
Und Mentalisierung bedeutet, beide Piloten zur Zusammenarbeit zu bewegen?
Genau. Die Fragen lauten dann nicht mehr nur, wie fühlt sich das an, sondern was hat sie davon abgehalten, anders zu handeln oder welche Angst hat das verhindert? Man wechselt also vom reinen Fühlen zum kausalen Denken. Der Text beschreibt das ja als eine Entwicklung über Stufen, von der Affektstufe über die Denkenstufe bis hin zur Empathiestufe. Aber ich stelle mir das in der Praxis unglaublich schwierig vor.
Man soll also im hitzigsten Moment eines Streits, wenn der Autopilot voll übernommen hat, plötzlich anfangen, über seinen präfrontalen Kortex nachzudenken. Das klingt fast übermenschlich.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es ist auch übermenschlich, wenn man es nie geübt hat. Deshalb ist die Reihenfolge so entscheidend. Ein zu frühes Reflektieren, wenn das Gefühl noch gar nicht richtig da ist, schwächt die Emotion ab und führt zu einer künstlichen intellektuellen Distanz.
Man redet dann klug über sein Gefühl, anstatt es zu spüren.
Richtig. Bleibt man aber nur im Gefühl hängen, ohne es zu verstehen, dreht man sich im Kreis. Es ist ein bewusstes, erlerntes Pendeln zwischen diesen beiden Polen. Nicht im Streit selbst, aber danach. Um für den nächsten Streit gewappnet zu sein.
Machen wir das doch mal an dem konkreten Beispiel aus der Quelle fest, dem Fall von Herrn D. Er ist 32, Musiker und streitet ständig mit seiner Partnerin.
Genau, weil sie ihm vorwirft, er würde sich zu wenig um das gemeinsame Kind kümmern. Ein klassischer Fall, oder? Stress, kleines Kind, die Nerven liegen blank.
Absolut. Seine Partnerin kommt herein und macht ihm einen Vorwurf. Seine erste prämentale Reaktion, also der emotionale Autopilot, ist reine Verteidigung. Er sagt, du kommst und machst Terror. Er ist gefangen im Affekt. Er sieht nur den Angriff, nicht die Not seiner Partnerin.
Genau. Und hier würde die Therapie ansetzen.
Und dieser Prozess, ihn da rauszuholen, das muss doch ein riesiger Schritt für ihn sein. Von du machst Terror, was ja die gesamte Schuld bei ihr ablädt, hin zu einer Selbstreflexion. Das ist ja eine komplette Umkehrung der eigenen Weltsicht in diesem Moment.
Absolut. Das ist der schwierigste, aber auch der entscheidende Teil. Die Therapie führt ihn durch eine strukturierte Analyse. Man fragt ihn zum Beispiel nicht, warum haben Sie so reagiert, sondern viel konstruktiver, welches Ergebnis hätten Sie stattdessen gebraucht? Aha, welches alternative Verhalten wäre aussichtsreich gewesen? Er wird aus der passiven Opferrolle in eine aktive Gestalterrolle gezwungen.
Aha, da ist der Moment. Er steigt aus dem reinen Verteidigungsmodus aus und schaut auch die Fakten. Er muss überlegen, was er eigentlich will, anstatt nur zu reagieren. Genau das ist die sokratische Methode in Aktion. Und durch diese Fragen erkennt er seinen eigenen Anteil an der Eskalation. Er sagt dann den entscheidenden Satz: Weil ich tatsächlich das Fläschchen schon hätte geben sollen und weil ich ihr gleich selbst einen Vorwurf gemacht habe. Das ist der Moment, in dem er auf die Denkenstufe wechselt.
Ja, er beginnt kausal über sein eigenes Verhalten und dessen Wirkung nachzudenken.
Er plant dann ja auch ein ganz neues Verhalten. Er nimmt sich vor, beim nächsten Mal nicht in den Gegenangriff zu gehen, sondern Verständnis zu zeigen und sein Bedauern zu ausdrücken. Er entwickelt also eine richtige Strategie.
Und der letzte Schritt, der das Ganze nachhaltig macht, ist die metakognitive Reflexion. Nachdem er das neue Verhalten ausprobiert hat und es funktioniert hat, analysiert er, warum es funktioniert hat.
Und seine Erkenntnis ist?
Verständnis für den anderen Menschen kann Eskalation verhindern. Er entwickelt eine neue Theory of Mind, ein besseres, tieferes Verständnis für die Innenwelt seiner Partnerin und seine eigene. Das stärkt sein Gefühl der Selbstwirksamkeit ungemein.
Er hat also nicht nur einen Streit vermieden, er hat gelernt, wie man die Wippe zwischen dem emotionalen Autopiloten und dem überlegten Piloten selbst steuert.
Er hat ein neues, funktionales Programm installiert. Er ist nicht mehr nur der Passagier seiner Emotionen, sondern wird langsam zum Piloten seiner Beziehungen.
Was wir hier also im Kern sehen, wenn wir das alles zusammenfassen, ist eine Art unbewusstes Drehbuchschreiben für unser eigenes Unglück. Wir casten aktiv andere Menschen für die Rolle des Täters, nur damit wir in unserer vertrauten Opferrolle bleiben können.
Mhm.
Das ist eine ziemlich radikale und, wie Sie anfangs sagten, unbequeme Erkenntnis.
Sie ist unbequem, weil sie uns die Verantwortung zurückgibt. Aber darin liegt auch die ganze Kraft. Wenn ich der Autor meines Unglücks bin, kann ich das Drehbuch auch umschreiben.
Und der Weg dahin ist, wie Ihre Quellen zeigen, diese Brücke zu bauen. Die Brücke zwischen dem ehrlichen Fühlen, dem Tauchgang des Emotion Tracking und dem mutigen Verstehen, das durch die Mentalisierung gefördert wird.
Genau.
Das führt uns zu einer letzten Frage, die Sie, unser Hörer, mitnehmen können. Die Quellen nennen diese tiefen Muster wie bei Frau P. Überlebensregeln. Sie waren einmal in der Kindheit überlebenswichtig. Genau. Deshalb möchten wir Sie zu einer letzten Überlegung einladen. Denken Sie einmal über eine wiederkehrende Herausforderung in Ihren Beziehungen nach und fragen Sie sich, könnte dieses Problem auf einer Regel basieren, die Ihnen früher einmal geholfen hat, emotional zu überleben, die Sie aber heute als Erwachsener einschränkt und gefangen hält? Und wenn ja, wie könnte eine neue, erlaubniserteilende Regel für Ihr heutiges Leben aussehen?